Das Trinken des Wassers ist in diesem Fall schon Bestandteil der Predigt, wie ihr gleich hören werdet. Aber zuallererst einen wunderschönen guten Morgen an alle Gäste und einen wunderschönen guten Morgen an alle Gemeindeglieder der Adventgemeinde Grindelberg. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr gekommen seid, um Gemeinschaft zu haben untereinander, dass ihr Gemeinschaft haben wollt mit Gott, dass ihr gekommen seid, um das Abendmahl zu feiern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr den Text, da das Lied ja für viele bekannt ist, mitgesungen habt, so innerlich. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an. Also ich habe das getan und hier meine Frage an uns, so einleitend zur Predigt. Warum seid ihr hier? Warum seid ihr heute Morgen hierher gekommen? Manch einer wird sich jetzt denken, um Gott zu loben. Um ihn zu loben für seine Größe. Und als ich so über diese Gedanken nachgedacht hatte, fragte ich mich, braucht Gott überhaupt unser Lob? Ist er nicht so groß, dass er nicht noch größer werden kann? Er braucht unser Lob nicht. Manch einer würde sagen, um ihn zu danken. Ich bin hier, weil ich Gott Danke sagen möchte. Weil er es verdient, weil er so viel für mich tut. Hier die Frage, braucht Gott unser Dank? Ich glaube nicht. Manch einer würde vielleicht von euch sagen, um meine Bitten nahezubringen, um sie ihm vorzubringen. Bitten, Dinge, die mir auf der Seele liegen. Und wiederum frage ich mich, braucht Gott unsere Bitten oder weiß er nicht schon längst, was du brauchst? Meine Antwort ist, und das ist so mein Glaube daran, er braucht sie nicht. Aber diesen Lob, diesen Dank und diese Bitten sind Dinge, die wir benötigen. Dessen wir uns bewusst werden in unserem Leben, dass das Leben eben mehr ist, und hier knüpfe ich an meine letzte Predigt, als das Sichtbare, als unser Alltag. Und dass es gut ist, zu jemandem zu kommen, der sich Gott nennt, der Gott ist, um ihm all das vorzubringen. Wir brauchen es. Deine Seele braucht es. Und wenn du dir dessen bewusst bist und wenn du deswegen heute hier bist und auch das Abendmahl zu feiern, um dich wieder einmal zu erinnern, was er für uns getan hat, um dich wieder einmal neu bewusst in die Verbindung mit ihm hineinzulassen, dann ist es gut, dass du heute hier bist. Eine kleine Geschichte, um diese einleitenden Gedanken nochmal zu illustrieren. Es gab so in der Indianer- und Cowboy-Zeit in Nordamerika einen Geschäftsmann und er hörte davon, dass es da so einen Indianerstamm gibt, die sehr gut darin waren, Körbe zu flechten. Und er dachte sich, damit kann man ein Geschäft machen und ging hin zu denen und fragte sie, wenn ich euch 100 Körbe abnehme, welchen Preis könnt ihr mir machen? Und der Stamm setzte sich zusammen und ging in die Beratung und dann nannten sie ihm einen Preis. Und der Preis war 2,50 Euro. Denkt euch irgendwas auf. 2,50 Euro. Und nach einer kurzen Überlegung dachte er sich, Moment mal, warum gehe ich überhaupt mit 100 Stück raus? Dann können wir doch gleich mehr draus machen. Lass uns 200 Stück machen. Also nochmal die Frage, wenn ich also jetzt 200 Stück von euch ordere, welchen Preis könnt ihr mir dann machen? Und jeder, der jetzt ein bisschen mit Marktwirtschaft so von euch groß geworden ist oder damit lebt oder damit arbeitet, wird natürlich dann davon ausgehen, dass der Stückpreis jetzt geringer wird. Und sie setzten sich zusammen und berieten sich und dann kam der Oberhäuptling zu ihm und sagte, Stückpreis jetzt bei 200 Stück liegt bei 5 Euro. Und der Geschäftsmann dachte sich, das kann ja nicht richtig sein und fragte nach einer Erklärung. Und der Indianer gab ihm eine Erklärung. Er sagte sich, wenn wir 200 Stück für dich herstellen, dann bedeutet das die und die Menge an Zeit, die wir investieren müssen. Alle, die Frauen, die Kinder und die Männer, weil es sind alle darin involviert. Das wiederum bedeutet, dass wir viel weniger Zeit haben für das eigentliche Leben. Für die Zeit, für die Familie. Zeit für die Kinder. Zeit fürs gemeinsame Essen. Zeit fürs gemeinsame am Lagerfeuer sitzen. Das, was das Leben ausmacht. Und um dem irgendwie entgegenzutreten, müsste der Preis höher sein. Aber letztlich sagte er das auch mit so einem kleinen Schmunzeln im Gesicht und mit so einem Augenzwinkern, weil er wusste, dass das völlig nicht geschäftskonform war. Und der Geschäftsmann ging und mit leeren Händen wieder nach Hause, aber mit einer Überlegung, die sein Leben vielleicht verändern konnte. Und wieder trinke ich einen Schluck Wasser, weil wir jetzt zu dem eigentlichen Thema der Predigt kommen. Die Überschrift lautet ganz simpel: Wasser des Lebens. Und es gibt eine Begebenheit in der Geschichte, die möchte ich mit euch angucken, die Jesus erlebt, und daraus ein paar Gedanken für uns heute rausziehen, bevor wir nachher gemeinsam das Abendmahl feiern. Für jeden, der gerne mit in der Bibel liest, während der Predigt oder durch seine App sich klickt, ist jetzt die Zeit, dies mal aufzuschlagen. Und ich lade euch einmal ins Johannesevangelium zu gehen. Das Johannesevangelium ist auch das Evangelium, das wir gerade mittwochs mit der Jugend im Jugendhauskreis lesen. Und wir entdecken Jesus auf eine ganz neue Art und Weise. Ein sehr mächtiges Evangelium, das Johannesevangelium, wie Johannes hier Jesus darstellt und was für ein Licht er ihn rückt, wie er ihn betrachtet. Und wenn ihr im Johannesevangelium seid, schlagt mal bitte mit mir Kapitel 4 auf. Und Kapitel 4 ist überschrieben mit der Überschrift Gespräch mit der Samariterin. Hier die Begebenheit. Jesus begann zu wirken und hat seinen Dienst aufgenommen, die Welt zu verändern. Er begann, seinen Dienst aufzunehmen, um die Welt, aber auch vor allem sein Volk, die neue Lehre zu bringen. Nicht die neue, sondern die eigentliche Wahrheit, die eigentliche Lehre zu bringen, von der sie abgewichen sind. Und er wusste, dass wenn er das tut, dass es um seinen Kragen gehen wird. Das wusste er. Und deswegen achtete er sehr wohl, wann er wo welche Lehre von sich gibt, weil er wusste, dass die Menschen, vor allem die obersten Juden, hinter ihm her sein werden. Und so taktierte er sehr gut durch das Land hindurch, wo er wann sich zu begeben hatte. Und es war jetzt die Zeit für ihn, dass er wieder nach Galiläa zieht, also in den Nordreich des Landes hinein. Aber um dahin zu kommen, musste er das Land Samarien durchqueren. Und Samaria ist alles andere als so jüdisch. Sie sind Feinde. Sie mögen sich nicht. Es ist ein anderes Volk. Die Juden sagen, ihr haltet nicht richtig den Glauben. Und ihr habt, deswegen verwehren wir euch auch den Zugang zu unserem Gott, zu unserem Tempel in Jerusalem. Denn da ist der Ort, wo Gott angebetet wird. Wir haben den wahren Glauben. Ihr habt den falschen Glauben. Und durch dieses Land zieht er mit seinen Jüngern Richtung Norden. Und da gibt es einen sehr bekannten Brunnen, den einer der Stammesväter mal Jahrhunderte, Jahrtausende früher ausgegraben hat, mitten in Samaria. Und dort machte er Rast mit seinen Jüngern mittags um 12, bei der größten Hitze. Und er schickte seine Jünger fort in die Stadt hinein, um Essen zu besorgen, und sagte, geht ihr und ich bleibe hier und ruhe mich aus. Wohl wissend, dass hier zu dieser Mittagszeit eine Frau ankommt, um Wasser zu schöpfen, der er begegnen wollte. Oh, mein Deutsch. Und er wollte ihr begegnen. Okay? Wohl wissend, dass sie kommen wird. Und als sie kam, spricht er sie an und sagt, Frau, gebe mir zu trinken. Da er sichtbar gekleidet jüdisch war und sie Samariterin und darüber hinaus er ein Mann sichtbar und sie sichtbar eine Frau und ein Mann öffentlich nie eine Frau ansprechen wird und dass sich das nicht gehört und vor allem nicht abseits der Stadt, wo man alleine sein könnte, sagte sie zu ihm, wie kannst du mich denn ansprechen, dass ich dir Wasser gebe? Du siehst doch, dass ich eine Samariterin bin und du bist ein Jude. Und daraufhin, Vers 10, antwortet Jesus und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennst und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und noch versteht die Frau nicht, was er wirklich meint. Und fragte ihn dann, du hast doch noch nicht mal einen Schopflöffel, wie willst du das Wasser überhaupt aus dem Brunnen holen? Und Jakob, unser Stammesvater, er hat diesen Brunnen gemacht und seit jeher trinken wir aus diesem Brunnen. Und willst du größer sein als Jakob? Was redest du da? In Vers 14 antwortet er ihr abermals. Oder ab Vers 13 schon. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und das ist so typisch Jesus. Jesus nimmt hier eine Begebenheit auf aus dem Alltag und nutzt diese, um seine geistliche Botschaft den Menschen mit auf den Weg zu geben. Aber bevor wir zur geistlichen Botschaft kommen, ist es wichtig zu verstehen, welchen Stellenwert Wasser im Leben eines Menschen hat. Als wir jetzt in Israel waren, dieses Jahr zur Studienreise, da wurde uns immer wieder durch den Reiseleiter, durchs Mikro, während wir so durch das karge Land fuhren mit den Reisebussen, uns immer wieder nahegelegt, dass Wasser das kostbarste Gut ist in diesem Land und dass die große Anstrengungen bewegen, um an Wasser zu kommen, um an Frischwasser zu kommen. Und sie, wie heißt denn das dann, wenn sie das Meer Salzwasser destillieren oder irgendwie sowas, um zum Trinkwasser zu machen oder wie man auch immer das nennt, riesengroße Anstrengungen. Und als er uns Geschichten erzählt hat von Eroberungen zu biblischen Zeiten von irgendwelchen Orten oder Festungen, dann war es die einfachste, simpelste Art und Weise, die Wasserzufuhr zu kappen und die Menschen traten von selbst heraus aus ihren Festungen. Wasser, ein lebensnotwendiges Gut für den Menschen. Dieses ist für die Menschen vor Ort, wenn Jesus hier das Thema Wasser aufnimmt, viel greifbarer und viel näher, weil viel dringlicher als für uns. Auch für uns ist zwar das Wasser dringlich und jeder von uns braucht es genauso wie die Menschen, die in diesen wasserarmen Ländern leben. Plus sind wir uns nicht so bewusst wie die Menschen dort. Weil alles, was wir brauchen, ist, den Wasserhahn aufzudrehen oder in den Supermarkt zu gehen und wenn ich gewillt bin, 100 Kisten zu kaufen, kaufe ich 100 Kisten Wasser. Das heißt, das Bedürfnis, dass Wasser ein Lebenselixier ist, ist uns nicht so vor Augen wie den Menschen vor Ort. Und ob jemand von uns jemals Durst erlitten hat, weiß ich nicht. Aber wenn du es erlebt hast, dann wirst du wissen, in was für eine Situation du gerätst. Aber morgens, wenn ich manchmal aufstehe nach meinen 13 Stunden Schlaf, die ich mir gönnen kann als Pastor, dann habe ich so einen Durst, dass ich erstmal 3 große Gläser Wasser trinke. Und ich spüre dann förmlich, wie das Wasser in mich hineinfließt und wie es mich wieder zum Leben erweckt. Nach einer langen Durststrecke wird unser Körper bereits durch einen einzigen Schluck aus einer sauberen Quelle von der Intensität dieses Lebenselements Wasser durchströmt. Wir erleben dabei, mit diesem Wasser kommt Leben in mich hinein. Und ich rede jetzt bewusst so viel darüber, weil es wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen. Weil die Botschaft von Christus darauf mündet und darauf aufbaut, dass du verstehst, was es bedeutet, Wasser zu haben und was es bedeutet, Wasser nicht zu haben, wie dringend du es nötig hast. Wenn du schmutzige Hände hast oder klebrige Hände, dann reinigst du deine Hände und du wirst sauber, im wahrsten Sinne des Wortes, durch Wasser. Wenn die heiß ist, dann stellst du dich unter das kühle Wasser und dusch dich kalt ab und du kühlst deinen Körper ab. Und wenn du Durst hast, dann löscht du diesen Durst, was ja nur ein Signal ist deines Körpers, du brauchst Wasser. Der Mensch besteht zu 2/3 aus Wasser, so auch die Erde aus 3/3 aus 70% Wasser. Und ihr merkt vielleicht, wie schwierig es ist, das Bedürfnis für Wasser uns nahe zu bringen. Vielleicht hätte ich sagen sollen, ich predige das Thema nächsten Sabbat und trinke mal eine Woche lang kein Wasser und dann hört ihr mir nochmal anders zu. Aber zurück zum Kontext. Dass diese Frau Wasser schöpft zur Mittagszeit ist ungewöhnlich. Sie tut das, um den Menschen aus dem Weg zu gehen, weil sie eine Geächtete ist. Sie lebt ein Leben, und darauf kommt dann Jesus auch zu sprechen, ein Leben, das sich nicht geziemt. Sie hat fünf Männer und der Mann, mit dem schon fünf Männer gehabt und der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist auch verheiratet mit einer anderen. Also führt sie ein sehr uneheliches und unehrliches Leben. Und sie wird geächtet deswegen von dem Volk und das Volk meidet sie und damit sie den Blicken ausweichen kann, geht sie zur heißesten Stunde des Tages, um Wasser zu schöpfen, dann, wenn keiner sich am Brunnen aufhält. Aber genau deswegen wollte Jesus ihr begegnen, weil alle anderen sie meiden. Und deswegen blieb er da mit ihr alleine. Und deswegen war es auch für ihn in Ordnung, die gesellschaftlichen Konventionen zu brechen und zu sagen, auch wenn es mir nicht erlaubt ist, als Jude mit dir, Samariterin, zu reden, rede ich mit dir. Und auch wenn es mir nicht erlaubt ist, als Mann mit dir, als eine Frau zu reden, tue ich das, weil es genau das ist, was du brauchst. In dir ist so eine starke Sehnsucht. Du dürstest in deiner Seele, und jetzt kommen wir zu diesem geistlichen Aspekt, dass ich darauf zu sprechen kommen möchte und ich nutze das Element Wasser, um dieses Thema aufzugreifen. Du erlebst so einen Durst in dir, du Mensch bist so unglücklich. Du erlebst so einen Mangel an Annahme, an Liebe und ich höre heraus, wenn ihr die Geschichte weiterlest, hört ihr heraus, dass sie sehr wohl sehr religiös gewesen ist und wusste um ihr Glaubensleben. Und sie trauerte, weil sie Samariterin ist, dass sie nicht nach Jerusalem gehen kann zum Tempel, denn da ist Gott. Sie möchte Gott anbeten. Zutiefst religiös, unabhängig davon, dass sie so ein verwirrtes Leben lebt. Aber wer von uns lebt kein verwirrtes Leben? Aber sie ist sich ihrer Sehnsucht und ihres Durstes nach Spiritualität, ist sie sich bewusst. Und die Frage an uns, sind wir uns dessen bewusst? Deswegen die Frage zu Beginn der Predigt, warum bist du heute hier? Spürst du, nimmst du deinen Durst deiner Seele, deiner Spiritualität, deiner Geistlichkeit, nimmst du diesen Durst wahr und lässt du ihn stillen von dem, der er stillen kann? Und weil sie diesen Durst hat, begegnet er ihr. Und dann spricht er davon, dass er die Quelle des Lebens ist und dass, wenn sie von ihm trinkt, nie wieder dursten, dass sie nie wieder Durst haben wird. Und weil er noch Bescheid weiß über ihre Lebensgeschichte, versteht sie, dass er zumindest mal ein Prophet ist. Und sie öffnet ihr Herz und sie öffnet ihr Ohr für ihn und Jesus redet auf sie ein. Und was er ihr zum Ausdruck bringt und was er ihr dann noch mit auf den Weg gibt, ist zu sagen, es ist nicht wichtig, ob du in Samaria lebst, ob du Zugang hast zum Tempel, denn es wird eine Zeit kommen, und sie ist schon jetzt hier, dass ihr im Geist Gott anbeten werdet, egal wo ihr seid. Der Ort wird keine Rolle mehr spielen. Du wirst Gott im Geist anbeten. Das heißt, wenn du deine Sehnsucht verspürst in deiner Seele, dass das Leben mehr ist als nur das Materielle, als nur das Sichtbare, und du spürst und verspürst, dass deine Seele dürstet nach etwas Größerem, nach einer Annahme einer höheren Macht, dann wirst du das in deinem Geist tun können, weil Gott Geist ist. Und ich bin derjenige, der das alles ermöglicht. Ich bin derjenige, der diese neue Zeitenrechnung einleitet. Ich bin der Messias, auf den du wartest. Und ich gebe dir das Wasser des Lebens, das du benötigst und du deswegen nie wieder dürsten wirst. In diesem Moment hat sie ihm Glauben geschenkt und sie erlebte durch seine Art, wie er mit ihr redet, dass er tatsächlich das Wasser des Lebens ist. Und wenn du dich Christ nennst, dann hoffe ich, dass dein Christsein mehr ist als nur nach Jerusalem gehen zu können, in den Tempel gehen zu können, um anzubeten. Weil auch da viele waren, die anbeteten, aber die eigentliche Sehnsucht oder aus diesem eigentlichen Antrieb, dieser Sehnsucht heraus, nicht Gott wirklich suchten. Und ich hoffe für dich, dass dein Antrieb eher der ist der Samariterin. Ich hoffe für dich so sehr, dass du als Christ Jesus Christus begegnet bist oder ihm begegnen möchtest, weil in deiner Seele so ein Durst entstanden ist, weil so vieles brach liegt in dir, weil du dein Leben aufgesäumt bekommen möchtest, weil du spürst, dass du die Annahme Gottes benötigst. der dich erfüllt mit neuer Lebensenergie. Er, der dir einen Sinn für dein Leben gibt. Dieser Jesus ist es, der die elementaren Bedürfnisse deines Lebens, den Hunger nach Brot, den Durst nach Wasser für immer zu stillen vermag. Greif zu und nimm diesen Jesus in deinen Körper, in dein Leben. Ja, an Leib, Seele und Geist in dich auf. Das Wasser des Lebens, das da rasselt und prasselt wie ein Wasserfall. Das Wasser des Lebens, in dem du baden und eintauchen kannst, wenn du verschwitzt und dreckig bist. Das Wasser des Lebens, durch das schon mit einem einzigen Schluck neues erfrischendes Leben deinen ausgezehrten und ausgetrockneten Körper und Leib durchströmt. Was wäre denn der Wert des Menschen ohne Gott? Und wenn du mal deine Bestandteile deines Körpers aufwertest in all seinen Stoffen wie Kalk, Eisen, Kohlenstoff, Wasser, dann wäre es ein Wert, den du besäßest von 8 bis 10 Euro. Das bist du im Augen deines Bestandes wert. Doch die Botschaft, die Jesus hier dieser Frau vermittelt, hat eine ganz andere Dimension. Und es ist die Botschaft, die er dir in deiner Suche nach deinem Sinn des Lebens er dir vermitteln möchte. Die Botschaft ist, dass wir so, wie wir sind, zu Gott kommen und bei ihm sein und bei ihm auftanken dürfen, unabhängig davon, wie dein Leben aussieht. Dass seine gnädige und barmherzige Liebe uns nicht auf unser Scheitern und unsere Schuld festnagelt, sondern uns Vergebung und neue Rückenstärkung anbietet. Frisches, reinigendes, erneuerndes Wasser auf ausgetrocknete Seelen. Ja, dass er uns mit sich selbst verbindet in Brot und Wein und durch seinen Heiligen Geist, dass wir eine Zukunft haben, bis hinein in die Ewigkeit, in seine Zukunft hinein. Die Samariterin hat all das von Jesus in diesem einen Gespräch bekommen. Sie war eine Hure und mit 5 Männern verheiratet. Sie war eine Ausgestoßene und isoliert von den Frauen des Dorfes. Und deshalb kam sie, wie schon erwähnt, allein und in der brühenden Mittagshitze zum Brunnen. Sie war eine Samariterin, die nicht zum erwählten Volk der Juden gehörte. Sie war eine Frau und deshalb führte Männern damals in der Öffentlichkeit, wie schon erwähnt, normalerweise nicht das Gespräch mit ihr. Eigentlich meidet man sie, denn die Samariter sind Fremde. Und Stichwort fremd. Viele Fremde strömen zurzeit in unser Land hinein. Und wenn ich sehe, wie manche meinen, darauf reagieren zu müssen mit Hass und mit Gewalt. Wenn ich jetzt Deutscher wäre, würde ich sagen, dann schäme ich mich, Deutscher zu sein. Ich bin es aber nicht. Unabhängig davon, wie andere denken, damit umzugehen, wie geht ihr damit um? Wie wollen wir mit den Fremden umgehen? Wie wollen wir ihnen begegnen, die so anders sind? Die hier eigentlich gar nicht hergehören, die hier fremd sind. Jesus fühlte sich zu aller Zeit überall, wo er war, als Fremder, denn er wurde von den wenigsten angenommen. Die Samariterin war eine Fremde für ihn. Viele, die fremd waren für viele, bekamen die Annahme von ihm. Er war derjenige, der ein Auge für sie hatte. Er war derjenige, der Grenzen überschritt, um aus diesem Fremden Freunde zu machen. Er war derjenige, der sie aufgenommen hat. Und deswegen mein Appell an uns, dass wir offenherzig diesen Menschen, die heute Zuflucht und Frieden suchen in Deutschland, in unseren Reihen, dass wir sie aufnehmen in unseren Reihen, dass wir sie willkommen heißen und eben eine solche Kultur pflegen. hier mein abschließendes Wort. Die Frau erkannte die Quelle des Lebens zuallererst, weil sie ihres seelischen Durstes bewusst war. Das Bewusstsein ist der erste Schritt zur Erkenntnis und war dann auf der Suche nach dem Messias. Und durch diese Begegnung, die Jesus mit ihr hatte, und weil er bereit war, mit ihr zu reden, und weil er bereit war, sie nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, so wie du bist, nehme ich dich an, du darfst von mir trinken und ich bin das Heil, das dir zusteht, war sie bereit, dieses anzunehmen. Jeder von euch darf zu jeder Zeit, wenn ihr euch dessen bewusst seid, dass ihr einen seelischen Durst leidet, jederzeit zu Christus kommen, um von ihm, aus seiner Quelle zu schöpfen, von ihm zu trinken, weil er euch annimmt, so wie ihr seid. Er, das Wasser des Lebens. Und deswegen freue ich mich, mit euch gleich das Abendmahl zu feiern, wo wir uns gegenseitig die Füße waschen, wo wir das Brot brechen gemeinsam, den Wein trinken, um an ihn zu gedenken. Er, der unser Weltenretter ist. Er, der uns das ewige Leben schenkt. Er, der uns aufnimmt, obwohl wir es nicht verdient haben. Zum Abschluss eine kleine Geschichte, die das Ganze noch einmal veranschaulichen möchte. Einen Weisen im alten China fragte einmal sein Schüler: Du stehst nun schon so lange vor diesem Fluss und schaust ins Wasser. Was siehst du da? Der Weise gab keine Antwort. Er wandte den Blick nicht ab von dem unablässigen strömenden Wasser. Doch dann endlich sprach er: Das Wasser lehrt uns, wie wir leben sollen. Wohin es fließt, bringt es Leben und teilt sich aus an alle, die seiner bedürfen. Es ist gütig und freigebig. Die Unebenheiten des Geländes versteht es auszugleichen. Es ist gerecht. Und ohne zu zögern, in seinem Lauf stürzt er sich über Stauwände in die Tiefe. Es ist mutig. Seine Oberfläche ist glatt und ebenmäßig, aber es kann verborgene Tiefen bilden. Es ist weise. Felsen, die ihm im Laufe entgegenstehen, umfließt es. Es ist verträglich. Aber seine sanfte Kraft ist Tag und Nacht am Werk, das Hindernis zu beseitigen. Es ist ausdauernd. Wie viele Windungen es auch auf sich nehmen muss, niemals verliert es die Richtung zu seinem ewigen Ziel, dem Meer. Es ist zielbewusst. Und so oft es auch verunreinigt wird, bemüht es sich doch unablässig, wieder rein zu werden. Es hat die Kraft, sich immer wieder zu erneuern. Das alles, sagte der Weise, ist es, warum ich auf das Wasser schaue. Es lehrt mich das rechte Leben. Gottes Segen euch. Amen.